wenn man einen sehr radikalen Gedanken will einbringen, dann wäre es vielleicht auch nachzudenken darüber, sollten Gesetze in Zukunft ein Ablaufdatum haben oder zumindest ein Datum haben, wo sie obligatorisch müssen nochmal angeschaut werden, ob das Ganze überhaupt Sinn macht oder weiter zu verfolgen ist oder doch nicht eingeschampft oder verändert werden soll. Ich darf jetzt nicht alles dienen und meinen Nachbar belästigen und also komplett die Freiheit haben, sondern meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Aber dieser eigene Freiheitsraum, der ist doch wichtig und das macht unser Lebensmodell letztlich aus, das westliche Lebensmodell, und sollte eben und tritt auch als Asset in diesen Systemkampf mit dem chinesischen Modell ein.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute wird es formal. Gesetze, die verwenden bekanntlich eine sehr formale Sprache. Was die Formalität dieser Sprache betrifft, werden sie nur von Programmiersprachen übertroffen. Wenn eine Software schlecht programmiert ist, dann stürzt sie ab. Bei Gesetzen landet man vor Gericht. Und jetzt sollen Gesetze plötzlich Software regeln? Und da berühren sich diese beiden Punkte und das ist nicht wirklich leicht, wie wir am AI-Act und auch dem Verhalten von Apple bezüglich AI-Act und anderer großer Firmen, die ja hier großen Risiken, großen Strafmaßen ausgesetzt sind, wie sich die da verhalten. Und darüber spreche ich heute mit dem Dr. Lukas Staffler. Er ist Oberassistent an der Uni Zürich und Academic Director am MCI für Digital Business and Tech Law und Business AI als eigener Studiengang. Also wir haben da einiges zu besprechen. Er ist auch praktizierender Rechtsanwalt, das heißt, er berät und er ist Strafverteidiger. Er boxt einen dann auch wieder raus. Und er ist Autor von Business Criminal Law und Präterintentionalität und Zurechnung. Da werden wir ganz am Schluss noch drüber reden. Lukas, herzlich willkommen.
Danke, lieber Christoph, für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, du beschäftigst dich ja auch mit internationaler Gesetzgebung. Im Moment haben wir da zum Beispiel die Europäische Union, die jetzt einen AI-Act ins Leben gerufen hat. Relativ flott. Ja, man hat versucht, dort Zeichen zu setzen. Und jetzt reagieren die internationalen Tech-Konzerne, zum Beispiel wie Apple, sehr zurückhaltend, schimpfen auf die EU, sagen, die ist jetzt schuld, dass sie ihren europäischen Kunden künstliche Intelligenz nicht anbieten können. Ist das richtig?
Ich glaube, da sind mehrere Sachen richtig zu stellen. Erstens mal, dass die Europäische Union flott war in diesem AI-Act, würde ich bestreiten wollen. Tatsächlich ist es ein Projekt, das 2018 in einer ganz anderen Dimension und Richtung gestartet ist. Nämlich die EU-Kommission wollte eigentlich mit Leitlinien, Ethikleitlinien, den Markt so weit freispielen, dass letztlich auch ohne harte Regulierung AI und neue Technologien ins Leben gerufen werden können und auf dem Markt sozusagen ausgespielt werden können. Man hat aber gesehen und die Erfahrung hat es gezeigt, das hat nicht funktioniert. Wir erinnern uns zurück, 2018 sind die Aufarbeitungen gewesen vom Brexit, von den ganzen Cambridge Analytica-Skandalen und den Auswirkungen auch auf die US-Wahl und die Briten. Und dann hat die EU einen Schwenk gemacht und hat einen AI-Act ins Leben gerufen. Der erste Entwurf ist 2021 lanciert worden. Und im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens, das sich wirklich lang hingezogen hat, ist man zu Regeln gekommen, die tatsächlich bekannt sind. Und zwar erst seit August letztlich, beziehungsweise seit Juli 2024, als es endgültig im Amtsblatt der Europäischen Union verabschiedet ist. Jetzt könnte man natürlich behaupten, dass, oder was auch sehr viele wissen, Apple sagt, die EU macht uns kaputt, reguliert uns kaputt, wir rollen es gar nicht aus in der Europäischen Union, denn es ist alles viel zu riskant. Da würde ich dem entgegenhalten und einfach mal vielleicht eine rhetorische Frage stellen. Hat Apple überhaupt die Rechenkapazitäten in Europa, diese AI-Anwendungen, die Sie ausrollen wollen, aber nicht anscheinend können wegen der EU-Regulierung, haben Sie überhaupt die Rechenkapazitäten dafür? Wenn wir anschauen, wer die Rechenkapazitäten letztlich in Europa ausrollt und wo Apple dabei steht, dann sehen wir oder müssen wir vielleicht auch mitdenken, dass dort vielleicht die EU zu Unrecht gebasht wird für etwas, was Apple hauseigen sich als Problem reingeholt hat. Nämlich, es hat versäumt, möglicherweise versäumt, die Rechenkapazitäten rechtzeitig in Europa aufzubauen.
Okay, also Microsoft rühmt sich ja dafür, dass sehr viele Rechenzentrenkapazitäten, bei Google ist es genauso, in Europa sind. Da gibt es ja auch die Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, fordert die ja auch, dass keine Daten in die USA übertragen werden dürfen, die europäisch sind, weil die eben geschützt werden sollen vom Zugriff der amerikanischen Geheimdienste. Ob das was hilft, ist was anderes, aber man möchte die Daten eben in Europa halten. Jetzt haben die alle europäische Rechenzentren aufgebaut. Jetzt können die also spezifisch verhältnismäßig schnell auf Gesetzgebung reagieren, auf europäische Gesetzgebung reagieren, wenn die solche Vorschriften macht. Für Apple scheint es ja bisher nicht notwendig gewesen zu sein, eigene Rechenzentren in Europa zu haben.
Das ist richtig. Wenn man mit Microsoft redet und den Verantwortlichen, dann sagen sie, eigentlich sind sie froh um den AI Act, weil sie jetzt wissen, was sie zu tun haben und wo die Richtung geht und es ist legitim, was sie machen. Es gibt auch ein anderes Beispiel, wo man sagt, mit Regulierung schafft man Innovation. Das ist das Beispiel der Kryptoregulierung. Durch die Europäische Union hat tatsächlich die erste europaweite Regulierung aufgestellt für Kryptowährung. Das ist die MiCA-Regulierung. Und dort ist es auch nicht unbedingt sehr einfach, die Regulierung auch zu erfüllen, aber es ist die Legitimation für Kryptowährung auf dem Markt zu bestehen. Was passiert, wenn wir nicht solche Regulierungen haben? Haben wir zum gleichen Zeit in den USA gesehen, über Nacht plötzlich sind Kryptowährungen illegal geworden in gewissen Staaten, weil man davon ausgeht, dass hier relativ viel illegale Aktivität mit Krypto gemacht wird. Deswegen ist eigentlich die MiCA-Verordnung zum Beispiel die Legitimation, dass im europäischen Markt Kryptowährung unter bestimmten Bedingungen auch gehandelt werden darf.
Man weiß also dann als Softwareentwickler, wie man seine Software entwickeln muss. Man muss nicht verschiedenste Varianten einbauen, um dann entsprechend reagieren zu können. Man muss auch seine Kunden nicht individuell überzeugen, dass das legitim ist, was man macht. Man kann auf ein Gesetz verweisen, dann gibt es wahrscheinlich Zertifizierungsstellen, die einen da prüfen. Jetzt ist das aber vielleicht auch der richtige Moment, um über den Unterschied zwischen amerikanischem, also dem Case Law zu sprechen und dem römischen, ja, das ist ja eher der Idee der Softwareentwicklung. Das heißt, man denkt sich zuerst die Gesetze aus und alles, was, vielleicht ist das übertrieben, aber ich habe bei uns ein bisschen das Gefühl, alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten. Also wofür es keine Gesetze gibt, darf man auch gar nicht tun.
Das ist tatsächlich umgekehrt. Wenn es keine Gesetze gibt, dann ist es grundsätzlich frei. Also das ist so der Ansatz. Aber tatsächlich ist bei uns die Gesetzestechnik oder die Regelungstechnik so, dass wir möglichst abstrakt alle Fälle abstrakt regeln wollen und von dem her sozusagen die Gesetze schneiden und schauen, passt dieses abstrakte Gesetz auf unseren konkreten Einzelfall. Bei US-amerikanischen Recht oder angloamerikanischen Rechtskreis ist es tatsächlich ein bisschen anders. Es muss man dazu sagen, dass es immer mehr Regulierung wie auf europäischer Ebene auch gibt. Aber die Idee ist eigentlich, dass ein Fall entschieden wird und dieser Fall ist sozusagen der Präzedenzfall, der dann auch in Zukunft weiter verschärft werden soll oder in diese Richtung gehen soll. Es soll also keine große Überraschung werden, wenn ähnlich gelagerte Fälle auch so entschieden werden wie der vorherige. Ganz schwierig wird es dann, wenn solche große Turnarounds passieren, wie wir zum Beispiel in den USA mit dem Abtreibungsrecht gesehen haben. Das braucht dann natürlich größere und autoritärere, mit großer Autorität ausgestattete Gerichte, die dann so einen Schwenk in der Rechtsprechung vollziehen dürfen, hat auch seine grundsätzlichen Vorteile. Wir Anwälte fühlen uns vielleicht in Europa wohler mit abstrakten Rechten, weil wir Argumentationsspielraum entwickeln können, wieso das hineinpasst und das nicht, während der amerikanische Jurist vielleicht mehr in die Präzedenzfälle reinschauen muss und den Sachverhalt vergleichen muss. Was ist da ähnlich, um den entsprechenden Case zu finden?
Das führt eben auch dazu, dass bestimmte Kryptobörsen in diesem Fall davon ausgehen, dass das in Ordnung ist, was sie tun, und eigentlich, weil es noch keinen Case gibt, gar nicht wissen können, dass das, was sie jetzt tun, irgendwann illegal sein könnte.
Das ist richtig.
Ja, also man sagt ja oft, die brechen einfach die Gesetze, aber das ist ja eigentlich gar nicht so, oder?
Genau, Christoph, du sprichst aber etwas an. Dadurch, dass unsere Gesetze so abstrakt geregelt sind, ist die Frage eben oder hat großes Potenzial, dass auch neue Sachverhalte unter die abstrakten Gesetze reinfallen können. Wir haben im AI Act ein unglückliches Beispiel, nämlich die Definition der KI-Verordnung. Tatsächlich basiert die KI-Verordnung auf 7 Faktoren, unterschiedlichen Faktoren, die KI-Systeme definieren. Und das Problem an der Sache ist, dass die Definition so weit gerät, dass auch eine simple Google-Search-Durchführung als KI-System an sich anzusehen wäre, weil es die Kriterien alle trifft. Ich meine, die Autovervollständigung, die Weiterentwicklung des Algorithmus auf dein Suchverhalten würde potenziell grundsätzlich auch ermöglichen, das als KI-System nach dem AI-Act zu sehen. Ob das so gewollt ist vom Gesetzgeber, kann man grundsätzlich so dahinstellen. Ob es gelungen ist, weiß ich nicht, weil es doch relativ viel Unsicherheit im Markt bringt. Wer es letztlich verbindlich sagen kann, wie das zu aufzufassen ist, ist tatsächlich nur ein Organ in der Europäischen Union, und das ist der Europäische Gerichtshof. Der kommt allerdings nur zum Zuge, wenn es zu einem Streitfall kommt. Das heißt,
also erst im Nachhinein. Ja,
das heißt, im Nachhinein.
Ja. Das heißt, die Unternehmen handeln eigentlich guten Glaubens, haben aber gewisse Rechtssicherheit nicht und kriegen im schlimmsten Fall große Strafen bis zu, ich weiß nicht, 10% ihres Gesamtumsatzes, weltweiten Umsatzes. Korrigiere mich, wenn das jetzt zu viel ist, aber riskieren die quasi, wenn sie in der EU handeln, guten Glaubens handeln, aber nachher stellt der Gerichtshof eben fest, das war ziemlich vage und ist jetzt weit auszulegen oder sehr knapp auszulegen. Davon kann die Existenz auch eines großen Unternehmens abhängen.
Die Strafen sind tatsächlich sehr happig. Die Europäische Union ist sich dessen bewusst, dass da viel Rechtsunsicherheit ist, und deswegen gibt es einen ersten Zwischenschritt. Es wird versucht, viel in den Markt hinein zu kommunizieren. Die Europäische Kommission beispielsweise ist beauftragt, für die KI-Definition Leitlinien zu entwickeln, die eine Orientierung geben. Und dort sieht man auch schon, was letztlich, wie du sagst, das ist ja eigentlich vom Rechtsempfinden her ungerecht, wenn man in guten Glauben handelt und dann bestraft wird. Die Frage ist eben, wo ist der gute Glaube festzumachen? Die Europäische Union lanciert mit dem AI Act ein Instrument, meiner Meinung nach, das vorgibt, wann man in guten Glauben ist. Was das für die Unternehmen heißt, ist, dass der Business Use Case letztlich auch jetzt nicht nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchgescreent werden muss, sondern auch nach rechtlichen Gesichtspunkten nachgeschaut und nachgeschärft werden muss. Ist es überhaupt erlaubt? Sind wir in den verbotenen KI-Anwendungen? Sind wir in den hochriskanten KI-Anwendungen? Und die grundsätzliche Idee hinter den Hochriskanten ist einfach diese große Machtasymmetrie der betroffenen Personen, die KI ausgesetzt sind, das in den Griff zu bekommen. Die Europäische Union sagt dann, gut, wenn ihr in diesem Bereich seid, dann müsst ihr valides Risikomanagement machen, Datengovernance machen, Dokumentation aufbehalten und so weiter, mehrere Compliance-Maßnahmen erfüllen, dann könnt ihr grundsätzlich auf diesem europäischen Markt bestehen, und wir haben dafür das Versprechen, dass wir in Europa nur qualitativ gute Software bzw. KI-Software einsetzen. Das ist gut. Die Idee dahinter.
Zwei Fragen dazu. Erstens ganz kurz, was ist eine Machtasymmetrie?
Die Machtasymmetrie, die die Europäische Union anspricht, ist ganz vielleicht evident bei den Hochrisikoanwendungen zu Bildung und zum Arbeitsschutz. Also Hochrisikoanwendungen spielen insbesondere beim Personalrecruiting eine Rolle und im Bildungswesen eine Rolle. Warum? Die Idee ist, soll man Software- oder KI-Systeme einsetzen bei Studenten, bei Schülern? Was macht es aus den Schülern? Die Schüler sind letztlich in einer Position, wo sie sich nicht leicht gegen den Lehrer oder gegen denjenigen, der da letztlich diese Software einsetzt, wehren können. Sie sind abhängig, sie haben Notendruck, sie möchten in den Arbeitsmarkt rein. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, bitte da genau aufpassen, da ist eine Machtasymmetrie zwischen dem, den es betrifft und dem, der es letztlich ausüben kann. Das Gleiche gilt für den Arbeitsmarkt. Derjenige, der auf dem Arbeitsplatz sozusagen durch KI überwacht werden soll, der hängt in seiner Existenz an dem Arbeitsplatz und soll deswegen besonders geschützt sein. Deswegen gibt es da auch relativ viele Verbote. Es gibt aber auch eben Möglichkeiten, KI dort einzusetzen. Nur dann muss es noch entsprechenden Maßnahmen aufgebaut sein, damit da nicht KI sozusagen überhand nimmt und diese vulnerablen Persönlichkeiten, vulnerablen Minderheiten oder Positionen grundsätzlich sehr stark schädigen kann.
Also man ist angreifbar, man ist vulnerabel, wenn man eben als Arbeitgeber gegenüber seiner Firma hat man meistens weniger Macht als die Firma über einen. Und in der Schule haben wir das alle erlebt. Auch die Unternehmer sind einmal in die Schule gegangen und haben erlebt, dass man seinen Lehrern manchmal ausgeliefert ist. Und dann wünscht man sich natürlich mehr Schutz. Das macht also durchaus Sinn. Jetzt wird also diese Schutzpflicht den Unternehmen auferlegt. Und manche tun sich leichter damit und für manche ist es richtig schwer. Je innovativer ein Unternehmen ist, umso schwerer tut sich das damit. Das sind ja meistens kleine Firmen. Ich investiere als Business Angel in kleine Firmen. Und jetzt muss ich den besonders Innovativen mein Geld vorenthalten, weil da ja ein sehr großes Risiko existiert. Das heißt, die kleinen, die eigentlich innovativen Unternehmen sind die nicht den Großen da ganz ordentlich benachteiligt? Die Großen haben eine Rechtsabteilung und weiß Gott, was können sich das leisten? Ja, können Millionen in die Rechtsprüfung. Der Kleine muss ja mal froh sein, dass er ein paar 10.000 Euro Investment bekommt. Dann muss er es ja eigentlich lassen. Hemmt das nicht die Innovation?
Christoph, du sprichst da einen richtig wichtigen Punkt an, denn die EU kann es grundsätzlich besser. Das sieht man am Beispiel der Cybersicherheitsregulierung. Bei Cybersicherheit gibt es immer wieder KMU-Ausnahmen oder abgestufte Pflichten für die KMUs. Wenn wir uns im AI-Act beim Hochrisikobereich reinschauen, dann sehen wir, aus dem ganzen Maßnahmenkatalog gibt es für die Kleinen nur eine Bestimmung im Wesentlichen, die sie groß entlastet. Das betrifft insbesondere die Dokumentationspflicht, die technische, die sie in vereinfachter Form darlegen können. Aber sie trifft es genauso, die Risikoanwendungen, also das Risikomanagement, die Datengovernance und so weiter. Es ist tatsächlich eine große Bürde, diesbezüglich ein valides System aufzuziehen. Die Frage ist dann eben, es geht immer um Risiken und um Möglichkeiten, mit kleinem Budget auch weiterzugehen. Deswegen einen Schritt zurück, was denkt sich die Europäische Union bei der ganzen Sache? Sie will nicht, dass KI unüberlegt einfach nur aus reiner Effizienzorientierung eingesetzt wird, sondern es soll der Use Case genau angeschaut werden und gesagt werden, was könnten da potenzielle Risiken sein. Wenn sowas möglich ist zu schaffen, dann wird man auch Lösungen finden. Wir werden uns anschauen in Zukunft, was die Europäische Union diesbezüglich gibt. Und natürlich sind da auch die Rechtsanwalteien gefordert, mit einer entsprechend vertretbaren Budgetaufwand reinzugehen und den Unternehmen Rechtssicherheit zu geben, gerade den Kleinen, weil sie sind ja letztlich nicht nur in Österreich die große Fundament der Wirtschaft, sondern eigentlich im europäischen Kontinent. Die Großen schaffen es. Aber die Großen haben auch noch zusätzliche Pflichten, die dann wirklich als Anbieter müssen richtig rein in die Substanz gehen und compliance-mäßig da ordentlich rein sind. Aber eben das Problem ist, es trifft auch die Kleinen. Und dort einen vertretbaren Aufwand zu generieren, um compliant mit dem AI zu sein, ist nicht einfach.
Ja. Jetzt, wenn wir uns sozusagen den größeren Kontext EU im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsräumen uns anschauen, das eine ist, das EU-Recht ist eben römisches Recht, das EU-Recht ist abstrakt und ich finde es ja wunderbar. Also damals, als wir noch vorausschauende Richter, vorausschauende Gesetzgeber, Parlamentarier hatten, die haben ja Dinge wie Betrug und Manipulation immer schon verboten. Jetzt erscheint es, wenn man sich diese neueren Gesetzgebungen anschaut, da ist jetzt Betrug wieder verboten und Manipulation und andere Dinge, die von früher vorausschauenden Menschen eh schon bedacht wurden. Ist es nicht oft auch, oder täuscht mich da der Eindruck, dass da auch sehr viel Aktionismus hinter dieser Gesetzgebung steckt, dass man Dinge, die eh schon geregelt sind, nochmal regelt, um dem Bürger irgendwie das Gefühl zu geben, dass man auch für was gut ist. Also dass der Regulator scheint aus meiner Sicht ja immer das Bedürfnis zu haben, zu beweisen, dass er es selber schon braucht. Ja, also ist das mehr als Arbeitsbeschaffung für Regulatoren?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, lieber Christoph, nämlich muss sich der Gesetzgeber beweisen, insbesondere der Parlamentarier, dass er sein Geld wert ist. Das ist eine ganz, glaube ich, eine harte Pain-Frage, die sicherlich den Politikern zu stellen wäre auch. Und wie die es sehen, ich habe dazu vielleicht eine zweiteilige Antwort. Erstens mal, was die Verbote betrifft, wenn wir ins Strafrecht reingehen, ist es so, es gibt die Gesetzlichkeitsgarantie. Das heißt, was ausdrücklich verboten ist, ist strafrechtlich relevant, was nicht in den Sachverhalt reinfällt, muss frei bleiben. Es gibt ein schönes historisches Beispiel, das es gut veranschaulicht. Der Diebstahl. Der Diebstahl ist die Wegnahme, also jetzt ganz untechnisch gesprochen, die Wegnahme einer Sache. So weit, so gut. Jetzt ist mit der Erfindung der Elektrizität etwas Neues aufgetaucht, dass man nämlich Elektrizität abzweigen hat können. Jetzt war die Frage, ist Elektrizität eine Sache? Wir haben schon rein vom Gefühl her, ist es nicht eine Sache? Ist ja Elektrizität ist nicht fassbar oder so. Und das war bis zu dem Moment sozusagen straflos, bis der Gesetzgeber hier nachgeschärft hat und gesagt hat, Achtung, es gibt einen eigenen Straftatbestand für das Abziehen von elektrischer Energie. Wir müssen das regeln, denn nur dann zieht ein Verbot. Das heißt, was eben nicht unter diesen Diebstahl reinfällt, wenn es keine Sache ist, ist grundsätzlich dann nicht strafbar gewesen. Und weil es eben dieses Elektrizitätsboom mit den Abzweigen von Elektrizität einfach wichtig oder relevant geworden ist, hat der Gesetzgeber nachgeschärft. Die Frage nach dem Aktionismus ist grundsätzlich bedeutsam, denn meiner Meinung nach, wenn man auch eine liberale Auffassung von einem Staat vertritt, dass der Staat sich in Sachen einmischen soll, wo er grundsätzlich gebraucht werden soll, aber den Märkten auch freie Kräfte ermöglichen soll, soll er von Aktionismus zurücktreten und Abstand nehmen. Es braucht solche Symbolpolitik nicht. Die Frage ist, mit KI-Technologie, soll er da was regeln? Es gibt Beispiel, dass er bei den Deepfakes stark ein Transparenzrisiko sieht und sagt, wenn es Deepfakes gibt, wir lassen die zu, das ist zulässig, aber es muss ausgewiesen werden, dass es eine KI-Technologie ist und es muss sofort und intuitiv erkennbar sein. Das kann auch ganz einfach für die Unternehmen letztlich umgesetzt werden. Sie müssen einfach in der ersten Interaktion sagen beim Chatbot, dass es ein Chatbot ist oder so. Aber die EU hat eben ihre Lehren aus den ganzen Cambridge Analytica-Skandalen gezogen und sagt eben, okay, wir verbieten gar nicht Deepfake-Technologie, sondern wir wollen, dass Deepfake geregelt ist und sozusagen transparent für den Wähler. Am Ende des Tages ist es so, was will die Europäische Union den Bürger zumuten? Wie sagt sie, dass der durchschnittliche Bürger Verständnis haben soll für KI oder nicht? Und meiner Meinung nach liegt im AI Act in einem bestimmten Artikel, nämlich im Artikel 4, ein unglaublich großes Potenzial für die Europäische Union. Sie sagt nämlich, kurz zusammengefasst, wenn Unternehmen KI einsetzen wollen, müssen sie Mitarbeiter darin schulen. Und weil Unternehmen in der Praxis jetzt stark auf KI setzen, müssen sie auf die Mitarbeiter setzen und das tragt die KI-Skills in die breite Masse. Das ist der große positive Effekt vom AI Act.
Das ist ausgesprochen clever. Und ja, Deepfakes, Gesichtserkennung, das sind Themen, die konnte man vorher einfach nicht kennen. Ja, also es gibt auch durchaus eben neue Materien, auf die man sich vielleicht am besten hätte konzentrieren sollen. Deepfakes sind ja für die Zuhörer, wenn man den Obama plötzlich Texte von Putin sprechen hört und umgekehrt und sich total wundert, kann das wirklich sein? Also Täuschung, die auch sehr positiv eingesetzt werden kann, diese Form der Täuschung, um zum Beispiel Kriminalfälle, die lange noch nicht aufgeklärt sind, seit langem unaufgeklärt sind, nachzustellen, indem man da ein Deepfake verwendet. Also da gibt es durchaus positive Aspekte. Jetzt hat man doch das Gefühl, du hast gesagt, der KI-Act als Beispiel hat eine sehr lange Vorlaufzeit, dann ist ChatGPT gekommen und dann hat man nochmal gesagt, okay, jetzt neue Technik. Ja, also wie soll, wenn es jetzt neue Dinge gibt, Deepfake haben wir als Beispiel gehört, Gesichtserkennung, das LLMs wurden, diese Sprachmodelle, ChatGPT, wurden ja, glaube ich, sogar ausgenommen. Also wie soll ein sehr langsamer Prozess, wie die Gesetzgebung, die ist ja auch stolz darauf, langsam zu sein, bedacht, wie soll denn die überhaupt mithalten können mit dieser technischen Entwicklung?
Das ist, glaube ich, wesentliche Frage für eine Demokratie und am Ende des Tages muss man vielleicht die Chancen auch in der Langsamkeit sehen. Die Langsamkeit bedingt, dass Gesetze immer als Kompromisse gesehen werden. Das vergessen vielleicht viele Parteien an den Rändern, dass der Gesetzgebungsprozess alle einbinden soll und zwar so weit, dass die Minderheit, die überstimmt worden ist, grundsätzlich Gehör findet im Gesetzgebungsprozess und dadurch auch akzeptieren kann, wenn sie verliert. Das ist die Idee dahinter. Jetzt beim AI Act hat sich der europäische Gesetzgeber, der ja unglaublich komplex aufgebaut ist auf der Ebene, die Zeit genommen, auch eben mit den Stakeholdern zu sprechen, mit den Microsofts zu sprechen, mit den Tech-Unternehmen zu sprechen, um letztlich eine verträgliche Lösung zu schaffen. Am Ende, ob das gelungen ist oder nicht, wird die Praxis zeigen. Aber wie kann das die EU letztlich machen, dass sie das für die Zukunft fit macht? Sie macht es abstrakt. Sie macht es abstrakt und sie hat einen Mechanismus, den sie teilweise auch wieder anwendet, wenn sie Rechtsakte evaluiert, ob es ein Update gibt. Deswegen, wenn man einen sehr radikalen Gedanken will einbringen, dann wäre es vielleicht auch nachzudenken darüber, sollten Gesetze in Zukunft ein Ablaufdatum haben oder zumindest ein Datum haben, wo sie obligatorisch müssen nochmal angeschaut werden, ob das Ganze überhaupt Sinn macht oder weiter zu verfolgen ist oder doch nicht eingeschampft oder verändert werden soll.
Ja, wäre sicher keine schlechte Sache. Ich denke mir ja, solange die Politik langsam ist, kann sie auch kaum Schaden anrichten. Mag vielleicht eine zynische Betrachtung sein. Hast du gewusst, dass Coca-Cola in den USA, Softdrinks überhaupt, dass die haram sind? Das heißt, sie entsprechen halal, das heißt, sie entsprechen den jüdischen und den arabischen Vorschriften für Vorschriften für Reinheitsgebote, also deren, die dürfen ja bestimmte Dinge nicht essen. Und Coca-Cola, hast du das gewusst?
Das habe ich tatsächlich nicht gewusst.
Das ist die Diktatur der kompromisslosen Minderheit. Wenn also zwar nur wenige Prozent der Konsumenten von Coca-Cola muslimischen oder jüdischen Glaubens sind, trotzdem nimmt man auf deren Reinheitsgebote Rücksicht, weil es viel zu teuer wäre, eine eigene Haram-Halal-Coca-Cola anzubieten.
Ja? Das bringt mich, Christoph, auf ein nettes Beispiel, was genau unter dem Brüssel-Effekt bekannt ist in der Europäischen Union, wieso die Datenschutzgrundverordnung einen weltweiten Ausrollcup hat. Die Europäische Union hat gesagt, wir haben eine bestimmte Datenschutzvorstellung und die Grundverordnung lanciert und wir hoffen, dass das auch weltweiter Standard wird. Wieso ist das eine Hoffnung? Es war letztlich eine Wette. Sie wettet, dass das Gewicht des europäischen Binnenmarkts mit seinen ungefähr 450 Millionen Einwohnern und Konsumenten so interessant ist, dass ein amerikanisches Unternehmen nicht nur für den eigenen Markt produziert, sondern eben auch für den europäischen Markt und sich dann den strengsten Regeln unterwirft. Genau wie eben hier das Beispiel von Coca-Cola. Und die Wette ist 2018 gut gegangen. Die große Frage ist, geht diese Wette noch mal gut mit dem AI Act. Und das ist tatsächlich ein bisschen differenzierter zu betrachten, denn wir haben inzwischen einen chinesischen Markt mit einer unglaublich schier großen Menge an potenziellen Kundinnen und Kunden, die immer weiter vermögend werden. Und die Frage ist, wie lange kann sich die Europäische Union noch sicher sein, dass ihr Markt so attraktiv ist, dass niemand den Markt ausstellt?
Weil China sagt ja, wir hätten auch gern den Brüssel-Effekt, allerdings nicht mit den Brüsseler Regeln, sondern wir haben die CCP, den CCP-Effekt. Gibt es den CCP-Effekt auch?
Das ist eine große Frage, ob wir denn vielleicht in der Realpolitik gerade in der Automobilbranche sehen oder nicht sehen, der sehr aggressiv natürlich ist. Aber es ist, wie gesagt, eine Wette. Die Wette ist noch offen und es wird sich erst noch herausstellen, ob der AI Act diese globale Reichweite haben kann, wie das die Europäische Union beabsichtigt.
Weil die USA sind, ja, uns freundschaftlich gesinnt noch, ja, wo man schon hört, dass sogar der Tim Cook sich beim Donald Trump beschwert hat über die Europäische Union. Es könnte also am Ende dazu kommen, dass der Brüssel-Effekt kopiert wird, dass es dann einen USA-Effekt gibt, einen China-Effekt gibt, einen Brüssel-Effekt gibt mit inkompatiblen Regeln.
Ja, oder dass Regeln trotzdem übernommen werden. Denn wir haben schon einen US-amerikanischen Effekt. Das wissen leider sehr, sehr wenige Leute. Das wissen Leute, die vom Fach sind im Bereich der Cybersicherheit. Dort sind Regeln gebaut worden, zusammengestellt worden. Auch die Europäische Union hat wieder eigene Regeln gemacht. Und wir haben jetzt erst ein Forschungsprojekt zu Ende gebracht, wo wir nachweisen, dass die US-amerikanischen Regeln, das sogenannte Zero-Trust-Modell, eigentlich ein weltweiter Ausroller ist und auch in der europäischen Act letztlich für Cybersicherheit nachzuweisen ist. Deswegen, das ist jetzt der US-amerikanische Effekt oder Washington-Effekt, wenn man es so will, der Fallstadt hinbringen.
Also wenn einer der Erste ist, dann hat er die Chance, dass sich das ausbreitet. Wenn jetzt aber zum Beispiel die chinesische Regierung sagt, ja, aber wir wollen genau gegenteilige Regeln wie die in der EU, inkompatible Regeln, dann müssen Hersteller sich eigentlich entscheiden, ob sie ihr Produkt in Europa auf den Markt bringen oder in China oder zwei verschiedene Produkte bauen.
Das ist richtig und das ist ein bisschen der Systemkampf hinter diesen wirtschaftlichen Themen. Und die Frage ist eben, welche Gesellschaftsform wird da letztlich supported und gewinnen? Also eigentlich eine existenzielle Frage. Die Europäische Union legt sich diesbezüglich fest, ist vielleicht auch die erste, die sich da festlegt. Schauen wir mal, wie sich die Sachen in den USA entwickeln und schauen wir mal, wie sich die Sachen in China entwickeln.
Ja, also das bleibt noch ausgesprochen spannend. Wie sich eben unterschiedliche Gesetzesräume entwickeln, ist ja auch in deiner Doktorarbeit, ich habe ja gesagt, wir reden noch über die Präterintentionalität und die Zurechnung. Im österreichischen Recht gibt es ja, kenne ich jedenfalls als Gerichtsgutachter, es gibt die Fahrlässigkeit, ja, und es gibt die Absicht. Also wenn ich jemanden schubse und der stirbt, ja, dann war das eben fahrlässig, außer ich habe es absichtlich gemacht. Ich wollte den durch Schubsen irgendwo verletzen oder ihn töten. In Italien gibt es aber nochmal ein anderes Recht, oder?
Genau, die italienische Tradition hat da das nicht zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit unterschieden, sondern eine dritte Position reingefahren, die genau dazwischen steht. Es ist relativ einfach zu erklären, was Vorsatz ist. Vorsatz ist, wenn der Schaden, den man verursacht hat, gewollt ist, in welcher Form auch immer. Du hast die Absichtlichkeit angesprochen, das ist die höchste Form. Aber es kann auch der Eventualvorsatz sein, wenn ich einfach damit rechne und das für mich billigend in Kauf nehme, dass das passieren kann, dann bin ich schon auf der Seite, wo ich das will. Bei der Fahrlässigkeit hingegen ist, ich wollte es ausdrücklich nicht, aber ich war laissez-faire, ich war sorglos und habe eben nicht die Sorgfaltspflichten erfüllt, die ich hätte machen müssen. Jetzt gibt es Fälle, die unglaublich schwierig zu lösen sind, und zwar der kleine Schubser mit großen Folgen. Beispiel, jemand schlägt im Zorn eine andere Person, die andere Person fliegt zurück und landet mit dem Hinterkopf auf einen Stein und ist tot. Jetzt ist die Frage, der Schlag war sicherlich gewollt, aber das Ergebnis nicht. Die Frage dann, die sich da vorstellt ist, kann ich mit meinem Schlag letztlich ausschließen, dass hier so große Schäden passieren, wenn ich es unter Fahrlässigkeit bringe? Oder was ich eben in meiner Doktorarbeit sehr intensiv diskutiert habe, ist, gibt es den sorgfältigen Schläger, der seinen Schlag genau dosieren kann? Oder sind wir da völlig entfernt und haben da ein Alibi geschaffen, was letztlich meine These war, dass man solche hohe Strafen verhängen kann? Denn letztlich kann, wenn man sagt, solche Todesfälle, wie dass jemand unglücklich fällt und dann härter bestraft werden soll, dass das unter jeder Lebenswahrscheinlichkeit vorhersehbar ist. Jede Lebenswahrscheinlichkeit vorherzusehen, das kann niemand. Dann ist es also letztlich nur noch eine Zuschreibung, dass das extra bestraft werden soll für das kleine Übel, was man eigentlich wirklich zufügen wollte.
Also es gibt dem Gericht zu viel Spielraum.
Es gibt dem Gericht einen Spielraum, den es vielleicht sogar braucht, um eine angemessene Bestrafung durchzuführen. Aber es ist eine Verlegenheit, meiner Meinung nach. Denn wenn man es ernst nimmt, sagt man, der vorsätzliche Schlag und die fahrlässige Tötung zusammen ergeben vielleicht einen Strafrahmen, der sehr gering ist. Aber das ist tatsächlich so, wie wir es in der Strafrechtsdogmatik abbilden. Nur wird vielleicht dem Tod eines Menschen nicht gerecht. Und deswegen haben die Italiener gesagt, wir sind kreativ diesbezüglich, wir schaffen einfach eine dritte Schuldform, die Präterintentionalität, also die über die Intention hinausgehende Schuldform, Präterintention, das gibt es nur für zwei große Fälle, und können so sozusagen den höheren Strafrahmen schaffen. Aber die Probleme sind die gleichen.
Ja, jetzt würde mich ja interessieren, es gibt ja noch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Der kennt diese Unterscheidung vielleicht nicht. Könnte ich eigentlich, wenn ich dann, ich sage, ich habe jemanden angeschrien, der ist geflüchtet und vor ein Auto gelaufen, ja, es ist eindeutig Kausalität, ja, also ich, wenn ich den nicht angeschrien hätte, dann wäre der nicht geflüchtet. Wenn ich jetzt dafür dann 15 Jahre, 18 Jahre in den Knast gehe, kann ich das dann international anfechten?
Das ist spannend. Vielleicht ist die Dramatik von der Strafhöhe zu hoch oder so, aber grundsätzlich die Fragestellung ist sehr wichtig. Kann ich das vor ein internationales Gericht bringen? Die Antwort ist unter bestimmten Bedingungen ja, und zwar jeder in Europa. Das ist einzigartig in Europa. Wir haben, anders als überall auf der Welt, die Möglichkeit, wenn wir innerstaatlich alles ausgeschöpft haben, was möglich ist, also insbesondere auch bis zum Verfassungsgerichtshof, wenn das Urteil komplett final ist, haben wir die Möglichkeit, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen, der ist in Straßburg, und dort zu sagen, ich bin in meinen Grundrechten verletzt worden. Ich habe vielleicht kein faires Verfahren gehabt, Artikel 6, oder ich bin unfair behandelt worden oder unangemessen behandelt worden in im Gefängnis oder im Untersuchungshaft, Artikel 3, eben meinen Recht auf Privatsphäre ist verletzt worden, Artikel 8. Und das Besondere am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist, dass das Individuum auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite der Staat, der geklagt wird. Und zwar in einer sehr interessanten Ebene. Man trifft sich auf Augenhöhe. Deswegen wird es beispielsweise heißen, der Staat Staat Österreich beispielsweise gegen Christoph Holz. Und das zeigt sich im ganzen Verfahren. Das heißt, man hat wirklich hier auf einer Augenhöhe einen Dialog zu
schaffen. Also eben nicht diese Machtasymmetrie mehr. Also ich bin ja als Angeklagter, sehe ich mich einem riesigen Staatsapparat gegenüber. Ja, bestenfalls kann ich mir einen guten Anwalt wie dich leisten. Vielleicht auch nicht. Ja. Und der Europäische Gerichtshof ist der dann in der Lage, staatliche Gesetze auszuhebeln?
Er ist in der Lage, den Finger in Wunden zu legen, aber nicht sozusagen an die Stelle des Staates zu gehen. Das europäische System mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte funktioniert so, dass die Verantwortung für das staatliche Handeln immer noch beim Staat liegt. Er kann aber sagen, da ist Unrecht geschehen und ihr habt das zu reparieren in bestimmten Formen, also monetär zum Beispiel, oder ihr sollt eine Änderung des Gesetzes veranlassen, und die sozusagen, nachdem das ausgesprochen ist, muss das der Staat umsetzen, kontrolliert wird durch die anderen Mitgliedstaaten, dem Komitee sind des Europarats, die das diesbezüglich überwachen. Aber die Verantwortung liegt immer beim Staat. Das hat mit dem Völkerrecht zu tun, dass das Völkerrecht grundsätzlich von souveränen Staaten ausgeht, die sich gleichberechtigt auf gleicher Ebene sozusagen treffen. Und solche invasiven Sachen, die dann vom Gericht in den Staat reinspielen sollen, umgesetzt werden müssen unter der Verantwortung des Staates. Okay. Aber wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema, gerade auch im Politischen, wenn die Gerichte von außen reingrätschen.
Ja, also ich denke mir jetzt zum Beispiel einen Fall, wenn, sagen wir mal, die Schweiz beschließen würde, ich kann Menschen ausweisen unter bestimmten Bedingungen, ja, und da werden auch die Gesetze entsprechend angepasst und auch die Exekutive richtet sich dann nach diesen Gesetzen. Das heißt, es ist alles clean. Ja, jeder gesagt, ich meine, die Schweiz gehört jetzt nicht zur Achse des Bösen, aber auch Unrechtsstaaten haben Gesetze. Ja, wenn ich dann zum Beispiel als Bettlerin Strafen zahlen muss, die ich mir nicht leisten kann, weil ich eben gerade bettle, ja, und dann eben ausgewiesen werden muss oder in den Knast gehe, ja, für lange Zeit, weil ich mir eben gerade die Strafen nicht leisten kann, dann gibt es einen Europäischen Gerichtshof, der ja dann eigentlich die demokratisch erstellten Gesetze schon irgendwie in Frage stellt, oder?
Das ist richtig, das ist ein riesiges Problem aus legitimationstheoretischer Sicht. Das betrifft aber nicht nur die Schweiz, das betrifft auch die älteste Demokratie der Welt, die UK, also Großbritannien. Da kommt es immer wieder zum Clash mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Denn was sagt denn die Schweiz, was sagen solche Demokratien? Sie sagen, wir haben letztlich in einer kompromisshaften Form das schön austariert und in Gesetz gegossen, die Regeln, die für uns gelten sollen. Und die für alle gelten, auch für die Minderheiten. Und jetzt kommt auf einmal ein europäisches Gericht her und sagt, Achtung, das mag schon sein, dass ihr das demokratisch beschlossen habt und alle mit abgeholt habt, aber in diesem Einzelfall, in diesem konkreten Einzelfall, sind die Rechte des Individuums so evident verletzt worden, dass das nicht funktioniert. Ihr seid euren Schutzpflichten gegenüber der Minderheit nicht nachkommen und ihr müsst nachschärfen. Und das ist natürlich für solche Demokratien, die besonders stolz auch auf den demokratischen Prozess sind, sehr, sehr schwierig zu verdauen. Deswegen sieht man es aktuell gerade bei den Klimaseniorinnen. Der erste Fall, der erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 2024 im April entschieden wurde, der hat die Schweiz letztlich zurechtgewiesen und hat die Schweiz verurteilt wegen der Klimagesetzgebung und in den Zeitungen, Fachjournalen auf und nieder wird dieser Europäische Gerichtshof jetzt gescholten für das, was er ausgesprochen hat. Schaut man in die Substanz, ist es sehr, sehr viel heiße Luft, denn was man da sieht ist, die Schweiz hat sich ein gewisses Gesetz gegeben, sie hat es aber nicht so durchgeführt, wie sie ihre eigenen Zielsetzungen sich gestellt hat und der Europäische Gerichtshof sagt, ihr wart sozusagen in euren Standard, den ihr euch selbst gesetzt habt, nicht angemessen und habt dadurch eben eure Schutzpflichten verletzt, die ihr euch selbst auferlegt habt und deswegen nochmal zurück an den Start, ihr müsst nachschärfen. Das ist natürlich dann letztlich wiederum das gleiche Game wie bei Apple. Man schaut, man zeigt mit dem Finger auf jemand anderen, der um die eigene Verantwortung und die eigenen Probleme vielleicht auch ein bisschen zu vertuschen wäre. Da mein Gefühl.
Ja, das ist sehr schmerzhaft. Es gibt eine Vielzahl unabhängiger Institutionen auch innerhalb der USA, auch innerhalb der Europäischen Union. Es gibt sowas wie zum Beispiel die Zentralbank, die unabhängige Zentralbank. Diktatoren hassen eine unabhängige Zentralbank, wie man an der Türkei sehr schön sehen kann.
Absolut. Und meiner Meinung nach wird es auch immer mehr wichtiger, dass sich NGOs diesbezüglich engagieren, auch wenn es für die Unternehmen immer ein schwieriger Gegner ist, mit NGOs zu arbeiten oder gegen NGOs bei den Klagen zu arbeiten. Aber die NGOs legen tatsächlich oft Missstände offen, die schwierig sind zu behandeln. Und sie sind diejenigen, die letztlich im politischen Prozess als Anwälte für die Minderheiten auftreten.
Also es ist der Schutz vor der Diktatur der Mehrheit, der die Diktatur der Mehrheit ist auch undemokratisch.
Absolut, denn die Demokratie ist nicht nur das Mehrheitsversprechen, sondern eben auch der Schutz der Minderheit. Sie muss es akzeptieren können, wie wir schon gesagt haben. Aber eben das heißt auch, dass diese Grundrechte für den Einzelnen in der Einzelperspektive so weit eben geschützt werden müssen, dass sie natürlich nicht in Konflikt mit anderen gehen müssen. Also ich darf jetzt nicht alles dienen und meinen Nachbar belästigen und also komplett die Freiheit haben, sondern meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Aber dieser eigene Freiheitsraum, der ist doch wichtig und das macht unser Lebensmodell letztlich aus, ist westliche Lebensmodell und sollte eben und tritt auch als Asset in diesen Systemkampf mit dem chinesischen Modell ein.
Also es gibt bestimmte Dinge, die der Mehrheitsentscheidung nicht zugänglich sein dürfen, wie zum Beispiel Privatsphäre, wie zum Beispiel Eigentum und andere Rechte, die wir einfach haben und Menschenrechte sind nicht demokratisch verhandelbar.
Grundsätzlich stimmt es. Vor allem nicht die Menschenrechte, die der Europäische Gerichtshof verteidigt. Denn Achtung, der Europäische Gerichtshof sagt nur, das ist der Mindeststandard. Das ist das absolute Minimum, was wir da wollen. Wir wollen nicht das Volle, wie es ihr in den Verfassungen drin geschrieben habt, sondern wir wollen nur den einheitlichen Mindeststandard. Und das Problem natürlich, wo es wirklich auch schwierig wird, ist, wenn der Menschenrechtsgerichtshof da kreativ wird und sagt, es steht zwar nicht im Gesetz, aber es ist in der Logik des Gesetzes angelegt. Beispiel, da ist Recht auf Verteidigung. Es steht drinnen, man hat das Recht auf effektive Verteidigung. In der Praxis heißt es, dass die effektive Verteidigung nur dann funktioniert, wenn der Beschuldigte ab dem ersten Moment mit Polizeikontakt einen Verteidiger hat. Denn dann kann er sich nämlich ordentlich verteidigen. Sowas steht aber nicht in der Menschenrechtskonvention. Das ist eine Findung oder Erfindung oder Rechtsentfortbildung des EGMR. Und das haben natürlich die Staaten erstmal verdauen müssen, dass ihnen da ein großes Instrument aus der Hand genommen wird, nämlich den Beschuldigten zu befragen, ohne Anwalt.
Ermittlungsverfahren sind ja nicht wirklich leicht. Ja, wir dürfen ja keine körperliche Gewalt anwenden, logischerweise. Wir dürfen niemanden foltern, um Aussagen herauszuholen. Also man muss schon bestimmte Tricks anwenden, aber eben nicht alle Tricks sind dann wirklich fair.
Ich glaube, Ermittlungsverfahren ist eines von den schlimmsten Sachen, das man wirklich mitmachen kann, denn man ist auf einmal ausgesetzt einer Beschuldigung und die erste Intuition, das kennt man als Kind, ist natürlich sich zu rechtfertigen, vielleicht sogar auf jemand anders zu verweisen, weil man einfach emotional übermannt ist. Und die Kunst ist da, cool zu bleiben und an den Anwalt zu verlangen, denn solche Beschuldigungen können mal erstens eingefangen werden, indem man mal sich nur anhört, was denn überhaupt vorgeworfen wird und wer den Vorwurf hergebracht hat. Das Problem wird dann eben evident, wenn es Mechanismen gibt, wie im Auslieferungsrecht beispielsweise, wo es institutionell gar nicht vorgesehen ist, sich so schnell gegen diese Beschuldigung zu wehren zu können, dass das erst in einem zweiten Schritt geprüft wird. Ich mache ein Beispiel, wenn sozusagen in Österreich was passiert und irgendwo in einem anderen europäischen Land sozusagen der Beschuldigte getroffen wird, wird der nach Österreich hergeholt. Die Frage ist eben dann, kann sich derjenige in dem Land, wo er jetzt gerade sich befindet, gegen wehren, dass er sagt, ich war ja beim Arzt an dem Tag. Nö, das funktioniert erst, wenn er tatsächlich da ist, in Österreich ist und sich dann vor Gericht sozusagen mit dem wehren kann. Aber bis dahin ist er vielleicht schon einen Monat im Gefängnis gewesen.
Man kann in Auslieferungshaft im Land, wo man verhaftet wurde, sitzt man im Gefängnis, kann sich gar nicht dagegen wehren, obwohl man ein stich- und hiebfestes Alibi hat, verliert aber vielleicht seinen Arbeitsplatz dabei.
Ganz genau. Die Idee dahinter ist ja an sich valide, wenn man sagt, die Europäische Union sagt, wir vertrauen einander so stark, dass solche europäischen Haftbefehle nur dann rausgehen, wenn es alles hieb- und stichfest ist. Also die Idee ist an sich gut. Man will nur die Schuldigen sozusagen herholen. Aber in der Praxis ist dieses Instrument so, dass auch schon relativ wenig Tatverdacht genügt. Formell braucht es natürlich viel, aber es genügen oft schon mehrere Indizien für sowas, dass man es zusammenzieht und den Beschuldigten sich herholt. Für den Beschuldigten in der Position heißt es, er kann sich nur wehren, wenn er grobe Verletzungen hat oder Gesundheitsbeeinträchtigungen hat, die den Transport beeinträchtigen. Es gibt noch ein paar andere Gründe, die da relevant sind, aber im Großen und Ganzen kann er sich in der Substanz erst wehren, wenn er in Österreich ist. Aber dann hat er schon einmal einen Monat in Auslieferungshaft gehabt.
Ja, Lukas, vielen Dank für diese super spannenden Einblicke. Wir haben ja einen Rechtsstaat und sind da total dankbar dafür, dass der auch meistens funktioniert, nur halt nicht im Detail. Und da gibt's, das war jetzt nochmal richtig eine spannende Geschichte, die internationale Gesetzgebung, die ja die EU auch versucht einzuführen durch die Diktatur der Minderheit. Aber es gibt eben auch noch die Würde des Menschen ist unteilbar. Ja, also es gibt Rechte, die dem Menschen zustehen, egal was eine Demokratie, was ein Gericht dazu sagt. Diese Rechte, die machen uns eben zum Menschen. Das ist diese große moderne Idee der Aufklärung. Den Rechtsstaat gibt's schon viel länger und den eben Schwierigkeiten zu vermeiden. Vermutlich sind ja alle, die an so einem Rechtsstaat beteiligt sind, sogar die Politiker guten Willens. Ja, aber es funktioniert eben nicht alles. Und die Europäische Union, ich habe das sehr schön gefunden, hat sich auf eine Wette eingelassen, ja, mal zu schauen, ob sich das internationalisieren lässt. Aber man weiß das natürlich auch jetzt in den anderen Wirtschaftsräumen, die sagen sich, Moment mal, wir wollen uns aber von der EU nichts vorschreiben lassen. Und jetzt wird es richtig noch spannend. Lukas, vielen herzlichen Dank.
Danke, lieber Christoph, für die Einladung. Mir ist vielleicht noch wichtig als Schlusswort, der Rechtsstaat, der funktioniert schon grundsätzlich. Wir haben alle unsere Verantwortung, da dabei zu sein, damit es ein Rule of Law bleibt und nicht ein Rule by Law, wo das Law dann flexibel und instrumentalisiert wird. Christoph, danke, dass ich dürfen heute mit dir sprechen darf. Das hat mich sehr gefreut für die Einladung. Vielen Dank nochmal.
Ja, war super. Lukas, alles Gute. Ciao.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.